Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am dritten Sonntag nach Trinitatis, dem 3. Juli 2022. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn sich etwas wandelt? Der Wochenspruch aus Lukas 19, Vers 10: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir singen nun vom Lied 396, Jesu, meine Freunde, die Strophe 1.
Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Ziel, ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus dem Psalm 103 im Gesangbuch 742. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich gekrönt hat mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schaffe Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzigkeit und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, sondern vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist von Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. So lasst uns zu Beginn beten. Barmherziger Gott, mit Verstand und Herz wollen wir dich loben. Mit unserem ganzen Leben wollen wir und sollen wir dich preisen, wir sollen dich fürchten und lieben. Wir wollen immer daran denken, du bist gut. Du hältst uns nicht vor, was wir getan haben. Du trägst uns nicht nach, was wir versäumt haben. Groß ist deine Treue, und so weit der Himmel reicht, so unendlich ist deine Liebe. Ich, Herr, wir Gott danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Das Evangelium und der Predigttext beschäftigt sich mit den Gleichnissen Jesu aus Lukas 15. Zunächst das verlorene Schaf, dann der verlorene Groschen und zuletzt, der auch der Evangeliumstext für heute ist, der verlorene Sohn. Da dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes so berühmt ist, fast wie der barmherzige Samariter, lese ich es nicht, sondern erzähle es mal aus der Sicht des daheimgebliebenen Sohnes, also Bruders, nach. Mein Bruder war schon immer ein Lebemann. nie pünktlich verlässlich oder auch nur selten hinsichtlich seiner Arbeit zuverlässig. Er ist das Küken in der Familie. Ich, der Ältere, erhalte diese seine Begünstigungen nicht. Nun das. Nachdem er volljährig war vor 2 Jahren, musste ihm das Erbe ausgezahlt werden und er hat es verprasst. Mit Huren, mit Wetten und mit einem Leben in Saus und Braus. Nun komme ich zurück von der schweren Arbeit des Tages abgekämpft und sehe schon die Feier von Weitem. Das Beste wird aufgefahren und vor allem war mein Bruder wieder da. Abgebrannt und durchgebrannt mit dem ganzen Geld. Und mein Vater hat ihn zu seinen Ehren ein Fest ausgerichtet. Ist das gerecht? Ist es gerecht, wenn der Vater einen Sohn begünstigt in dieser offensichtlichen Art? Und was sagt mein Vater zu mir? Vers 31 und 32. Er sprach zu mir, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Wir singen nun vom Lied 353, Jesus nimmt die Sünde an, die Strophen 1 und 2.
Jesus nimmt die Sünde an, sage doch, des Trost vor allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünde an. Keiner Gnade sind wir wert, doch hat in seinen Worten eidlich sich dazu erklärt, sehet nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan, Jesus nimmt die Sünder an.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. In der Geschichte der Theologie ist es, gerade im Zusammenhang mit Krisenerfahrungen oder existenziellen Wandlungsprozessen, immer wieder zu Reformen oder gar Umkehrungen der Auslegung, der Ansichten oder Interpretationen gekommen. Wir Evangelischen existieren eigentlich nur aufgrund einer solchen Reform, eines Reformprozesses genannt Reformation. Die Reformation ist die Abkehr von der bisherigen Organisationsansicht einer katholischen Kirche und ihrem Machtgefüge und auch ihrer Vorstellung, sie sei alleinige Heilsanstalt des christlichen Gottes. Jede Organisation benötigt Geld für ihre Existenz. Mit dem Ablasshandel hatte sich die katholische Kirche eine Geldquelle erschlossen, bei der die Kirche selbst durch die Erfindung des Fegefeuers und die nach dem Tod eines Menschen im Übergang dieses Leidensortes nun meinte, also die Kirche, gegen Geld und Spenden diese Leidenszeit im Fegefeuer verkürzen zu können. Die Reformation entweihte die katholische Kirche in ihrer Alleinstellung als Heilsanstalt und setzte uns wirre Protestanten in die Welt, die nun eine eigene Organisation, nämlich die evangelischen Kirchen, aufbaut. Ob durch die Kirchensteuer nicht ebenso vor 150 Jahren eine Geldglaubensverbindung aufgebaut wurde, wie seinerzeit beim Ablass, wurde in der letzten Woche in einer Fortbildung zum Thema Erwachsenentaufe heiß diskutiert und sie ist sehr interessant. Das jüdische Gottesvolk im Königreich Juda um 600 vor Christus stand im Bewusstsein, dass das Nordreich Israel mit seiner Hauptstadt Samaria zerstört werden konnte, trotz des Jahwe Gottes, der als Heils-, Rettungs- und Kriegsgott scheinbar sein Volk vor allem Übel ja bewahrt. Pusteblume. Die Babylonier erobern wenig danach auch Juda und schleppen den König und die Oberschicht nach Babylon. Der Bundesgott mit dem Volk Israel und auch dem Rest Juda hatte scheinbar seinen Bund mit dem Volk verlassen. Juda war nun gottlos? Jahwe ein hohler Gott, der sein Volk verlassen hat? Hier nun, im Exil in Babylon, in aller Bequemlichkeit und Achtung, aber eben als Geisel, kommt die Frage auf, wie das Thema nationaler Bund dieses Gottes nun gedacht, gepredigt und interpretiert werden muss. Die Eroberung Jerusalems durch die Babylonier, das Wegführen des Königs und der Oberschicht lässt die bisherige Nationaltheologie, dass der Jahwe-Gott die Judäa beschützt, wie ein Hohn aussehen. Hesekiel, oder wie er eigentlich richtiger heißt, Ezechiel, ist der große Prophet und Theologe, der die Reformation des bisherigen judäischen Glaubens in Babylon auf den Kopf stellt. Und das ist auch heute der Predigttext aus dem 18. Kapitel des Propheten Ezechiel. Ich lese einige Verse mit Auslassungen, wobei ich inhaltlich diese andeute. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gepresst, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir, so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Im weiteren Vergleich bis zum Vers 20 geht es darum, dass ein Gerechter sein Leben behalten soll und ein Ungerechter sterben soll. Und es wird ausgeführt, was es bedeutet. Du sollst nicht sterben um der Schuld deines Vaters willen, heißt es dort im Vers 17, denn du sollst als Gerechter am Leben bleiben. Weiter geht es im Vers 21 heute. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibe? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seinen Gerechtigkeit und tut Unrecht, lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alles seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treuebruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Haus Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr, kehrt um, und kehrt euch ab von all euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Was Hesekiel oder Ezechiel heute in diesen Versen andeutet, ist nichts weniger, als dass der Nationalglaube mit seinem Jahwe-Gott eigentlich auf den Kopf gestellt wird. Ezechiel bringt die Persönlichkeit des Einzelnen ins Spiel. Nationalglaube wird zu einem Glaube, nämlich der Gerechtigkeit des Einzelnen. Und gerade das Kapitel 18 bietet hier die wesentlichen Änderungen und Wandlungsansätze für diese Reform. Am Beispiel des Gerechten und Gottlosen macht Ezechiel seine Theologie deutlich. Gott beurteilt nicht mehr nur das Volk insgesamt, sondern das Handeln des Einzelnen. Deshalb, Vers 30, darum will ich euch richten, ihr vom Haus Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Also der Gottlose, der umkehrt und gerecht handelt, soll leben. Und der scheinbar Gerechte, der abfällt, eben nicht. Eine Sippenhaft für das Vergehen des Volkes ist nicht mehr gegeben. Vers 20. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohns, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugute kommen. Also die Gerechtigkeit des Gerechten soll diesem allein zugute kommen, nicht dem Volk oder andersrum. Und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll allein auf diesem liegen. Die Gerechtigkeit und Sündhaftigkeit werden also nicht mehr national gesehen, sondern für jeden einzelnen Menschen. Diese Ansicht, dass Gott den Einzelnen im Blick hat, ist die große Erkenntnis der ersten Christen in der Wahrnehmung dieses Jesus von Nazareth. In Jesus als Christus wird dieses Prinzip des Gerechtseins des Menschen Gott gegenüber in eine schlichte Unfähigkeit umgewandelt. Das, was also Ezechiel hier sagt, funktioniert nicht mehr, denn der Mensch kann nicht an sich Gott gegenüber gerecht sein. Der Mensch vermag nichts wie die Sünde, also sein Instinkt, dass er sich meint, selbst als ich retten zu können, nur egoistisch wird er und nicht gerecht. Dabei, also bei diesem Ich-Wahn, unterstützen den Menschen so Dinge wie Reichtum, Geltungssucht, Machtstreben oder schlicht sich selbst zu überschätzen. Die Botschaft, also die gute Botschaft, das Evangelium in Jesus Christus, ist, dass diese Unfähigkeit von uns gewandelt wird in eine Fähigkeit nicht von uns selbst, sondern durch eine Teilhabe an der Gnade Gottes in Jesus Kreuz und Auferstehung. Durch diese Teilhabe haben wir Teil an der Gnade und der Erlösung, nicht durch unsere Gerechtigkeit, sondern durch die Gerechtigkeit Gottes. Die Botschaft lautet nun: Mensch, allein in Jesus Christus kannst du gerecht werden, aber nicht aus deiner eigenen Gerechtigkeit Gott gegenüber, sondern allein durch die Annahme der Gnade als Geschenk im Glauben an Jesus als Christus. Was bleibt also heute? Wie wandlungsfähig ist die Theologie heute noch? Wie fähig sind wir Menschen im 21. Jahrhundert überhaupt jenseits unseres Verstandes, unserer scheinbaren Befähigung, Probleme zu lösen, überhaupt Lösungen außerhalb von uns selbst zu akzeptieren? Wie bereit sind wir selbst, uns fallen zu lassen und in Gottes Armen Gerechtigkeit geschenkt zu bekommen? Letztlich ist das die Frage schon bei Ezechiel oder auch bei Luther und letztlich bis heute. Und uns ist auch die Frage auferlegt, ob und inwieweit die Nettigkeiten der Welt, also wie Reichtum, Pensionen, Kirchensteuer, Ruhmessucht oder auch nur warme Wohnungen, letztlich unseren Blick vernebeln auf die einzige Antwort zur Erlösung, die da heißt Jesus Christus. Und wandlungsfähig oder noch verhaftet in dieser Welt, die du eh verlassen musst. Verlassen musst ohne Rente, ohne Gasheizung und ohne einen Ablassbrief, der all deinen Reichtum vielleicht ausdrücken kann. Was letztlich bleibt in allen Wandlungen und Veränderungen, ist der Schatz im Himmel. Und der heißt so die gute Botschaft: Jesus Christus ist für dich. Amen. Herr, gib deine Gnade an uns reichlich. Amen. Wir singen nun vom Lied 12 die Strophen 1 und 4. Gott sei Dank durch alle Welt.
Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder Trost und Rat zu uns er gesendet hat. Sei willkommen, o mein Heil, dir Hosianna, o mein Teil, richte du auch eine Bar hier in meinem Herzen an.
So lass uns beten und Fürbitte halten. Du barmherziger Gott, komm zu uns, wenn wir uns verirrt haben, wenn wir verloren sind, wenn wir in Gnaden wieder aufgenommen werden wollen. Stärke uns, wenn wir in die Irre gehen oder im Kreis laufen, und vergiss uns nicht. Und lass uns nicht überheblich werden, wenn wir meinen, zu den 99 zu gehören und dem einen, der gefunden wird, den Zugang verweigern. Und gemeinsam beten wir, wie es uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied 289, nun lob mein Seel den Herrn, die Strophe 1.
Nun lob mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Sein Wohltat, o der Meeren, vergiss es nicht, o Herze mein, hat dir dein Sünd vergeben und heilt dein Schwachheit groß. Er rettet dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß. Mit reichem Trost beschüttet, verjüngt dem Adler gleich. Der Herrschaft recht behütet, die Leiden in seinem Reich.
So geht hin ins Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.